Kapitel 6 bis 12, zweiter Teil. Die Rechtsausübung. Es gibt welche, die an Gott glauben, vom schöpferischen Werk und der in dasselbe fließenden Urmacht, aber wenig Kenntnis haben. Die Schöpfung war nicht gemacht, dass durch einen so genannten Fall die Gottheit ihre Liebe oder Macht erproben wollte, noch weniger etwa musste. Auch das Dual war keineswegs ursprünglicher Natur, sondern in jedem Sinne ein erst geschaffenes Gegenüber. Anders hätte es zwei Ureinheiten geben müssen, was geistig Chaos bedeutete. Bestand demnach nur eine Ureinheit, so musste auch aus ihr allein jede Bildung kommen. Das ist geschehen. Der ewig Heilige hat aus dem unergründlichen Allmachtsschoß seiner Urpersönlichkeit das Dual als Person und Werk geschaffen, und zwar einzig durch sein Schöpferprinzip. Dass er mit Beginn des Werdens entsprechend seinem Hoheitsplan aus dem gesamtheitlichen Urwesen Stoff und Kraft zur Erstellung vieler Werke strömen ließ, bezeugt die Schöpfung selbst in aller ihrer Wunderherrlichkeit. Zu Stoff und Kraft gehörte ein drittes, besser ein viertes, weil das ursächlich erste als Einheit Urs-Ich verblieb, unabhängig von seinem unsichtbaren Sein oder seiner Sichtbarkeit. Die vierte Bindung zur Erreichung eines Vollwerkes war Geist, rein Essenz aus seinem Ich. Das klingt wie ein Widerspruch im Hinblick auf die ihm verbliebene Einheitlichkeit. Ehe Ur an ein äußeres, für das Werk selbst sichtbares Werk herangegangen war, hatte er in sich unzählige Gestaltungen hervorgebracht, die Kraft des Urgeistes, von ihm so gewollt, aus sich selbst in finaler Fähigkeit sich stets steigernde Vollendungsgrade aufzuweisen hatten. Diese in äonenfacher Vielfältigkeit erkennbaren Machtströmungen drängten zu weiterer Tätigkeit. Ur, der selbst Vollkommene, gebar sie aus der Einheit zu einem Gegenüber, im ersten Werden noch kein persönliches Dual. Aber es war Geist aus ihm, mittels dem er die Machtströmungen zu den vorbesagten Vollendungsgraden leitete. Danach bildete die vierte Beistellung aus dem Geist ein personhaftes Sein, das Stoff und Kraft verband und zum unmittelbaren Kulminationspunkt wurde, der das Werdende zum lebendigen Werk erhob. Das lässt sehen, dass in keinem Anfang, gedacht oder gesetzt, eine zweite, wenn auch untergeordnete Machtpersönlichkeit bestand, wie etwa keine gewollte Erprobung eigener Machtvollkommenheit. Das zu glauben, ist eine der schwersten Verirrungen, die die Heiligkeit und Vollkommenheitsexistenz der Göttlichkeit verletzen. Nur vollendeter Geist strömte in die Werke ein, aus dem nur einen Quell, Licht, Leben. Daraus zeugte Ur die mit persönlichem Bewusstsein ausgestatteten Geister, die Engel, gleich Lichtkind genannt wurden. Sie waren nicht nur das Dual als Werk, vielmehr erststellig jenes der Urgestaltungen, wenngleich sie in diesem Sinne nicht persönlich lebensbewusst, sondern nur Prinzip oder Lebensessenz waren. Wie fein sich die Vollendungsgrade der Engel steigerten, bezeugen ihre schöpferischen Fähigkeiten. Sie waren so groß, dass Ur mit diesen Engeln die bisherigen Werktage des Tat-Urjahres gestaltet. Denn Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Er hat nicht gesagt, ich will Menschen machen, sondern fordert auf, daran teilzunehmen. Und nach dem Sündenfall sagt er, Adam ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. In Klammer 1. Mose 1, 26, 3, 22. Die Offenbarung will nicht zeigen, woraus das böse Prinzip, der Fall, entstand. Doch sei auf den zweiten Fundamentsträger, das Gesetz des freien Willens, hingewiesen, mit dem ein Geist sich in Erkenntnis dem ersten Fundament, also den urvorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen, freiwillig unterwarf oder nicht. Während der vier ersten Schöpfungstage anerkannten Sadhana und die Engelsfürsten die zwei Gesetze, ihre bedingte An- und Ausgleichung. Das war die Grundbildung des Lichtreiches, und die Ersten wurden Mithelfer am Werk. Nunmehr als Könige und Priester mit tätig, da erstand freiheitlich die Möglichkeit, die schöpferische Befähigung freiwillig dem Bedingungsgesetz zu opfern oder selbst tätig werden zu wollen. Das Letztere geschah bei Sadhana. Die am Abend des vierten Tages, jenem des Ernstes, erfolgte freie Anerkenntnis der gerechten Urbedingungen ließ Sadhana nicht mehr gelten. Damit erhob sie sich gegen das einheitliche Urprinzip, und es blieb nicht aus, dass sie ihr Lebensprinzip verlor, nämlich die Kraft ihres Geistes, der Gestalt, dass derselbe von ihrem wesenhaften Sein zu lösen war. Somit wurde aus der Sadhana ein Luzifer. Hier liegt die Wurzel bloß, warum aus den gerechten Bedingungen eine Gerichtsbedingung wurde. Der Fall musste dieser unterworfen werden aus dem unantastbaren Urrecht, nachdem Luzifer vergeblich griff. Allein schon sein Versuch und die daraus hervorgerufene Materie, in Klammer Abfall, der Missbrauch göttlicher Heiligkeit erhoben für das gefallene Teilwerk dieses Urrecht zur Ausübung. Das ist die Folge eines Wortbruches, auch Vertragsbruch zu nennen, aus dem alles Böse kam. Diese Folge hat nicht Urs Machtsouveränität geschaffen, sondern ist aus Sadanas Fall allein hervorgegangen. Und der ganze Fall, in Klammer Luzifer und sein Anhang, muss auch die Rechtsfolgen über sich ergehen lassen. Gerade darin liegt die erhabene Größe der Urgerechtigkeit des gerechten Gerichts. Der Gottesseher vermittelt in den folgenden vier großen Teilgesichten des zweiten Offenbarungsteiles, wie er dieses sehen darf, die Rechtsausübung.